in diesem Sinn von neuzeitlicher Wissenschaft. Deswegen gehe ich auch selber persönlich, muss ich sagen, inzwischen immer mehr eher von der Erfahrung des Menschen in sich selbst aus, des Einzelnen, und gucke weniger auf den Kosmos im Ganzen, denn dann klingt das für die normalen Zeitgenossen so, als wollte ich irgendwelchen astrophysikalischen Hypothesen Konkurrenz machen. Mhm. Will ich nicht.
Und das Erstaunliche bei der ganzen Sache ist ja, dass gerade die Evolutionsbiologen, natürlich nicht alle, ich möchte sie jetzt hier nicht in die Pfanne hauen, aber wenn sie dann doch mal in ihren Theorien in eine Sackgasse gelangt sind, nähern sie sich an den religiösen Vorstellungen und versuchen damit ihre Theorie zu beweisen.
Eben, und das ist dann schon ein Kategorienfehler. Also natürlich hoffe ich, dass auch Naturwissenschaftler, und da gibt es ja auch genug, unter meinen Freunden habe ich ja nicht wenige davon, die eben als Wissenschaftler glauben. Aber sie glauben nicht als Wissenschaftler, sondern als Menschen. Als Wissenschaftler betreiben sie Wissenschaft. Und als Menschen haben sie menschliche Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Woher und Wohin und all dem. Deswegen habe ich immer wieder auch gesagt, wenn ich zu reden habe zu Gottesfrage und dergleichen und es meldet sich jemand und sagt, ich als Naturwissenschaftler habe jetzt hier ein Problem, dann habe ich gesagt, in aller Freundlichkeit, hören Sie, als Naturwissenschaftler haben Sie hier gar nichts zu sagen. Genau wie ich hoffe, dass Sie auch mit Ihrer Frau nicht als Naturwissenschaftler umgehen, sondern als Mensch. Als Naturwissenschaftler hat man eine eingeschränkte Beobachtungsweise. Da ist das Auge im Bulbus oculi. Das wird dann untersucht vom Augenarzt und geguckt, wie es dort ist. Aber der Ineinanderblick der Liebe ist ganz was anderes. Und was soll da die Rede von vorwissenschaftlich? Mhm. Und die Fragen, die wir jetzt hier bedenken, sind eben keine wissenschaftlichen Fragen. Die Wissenschaft kann dazu eigentlich nichts sagen. Die guckt auf ihre Weise das Wie, wie was zustande kommt. Aber wir fragen hier ja nach dem Was. Das ist etwas anderes.
Das ist komplett was anderes. Und ich denke, wir müssen hier auch, Klammer auf, wissenschaftlich, Klammer zu, mit unserem Herzen denken lernen.
Ja. Ja, das ist eben dann eben nicht mehr Wissenschaft. Und das muss auch nicht sein. Warum soll Wissenschaft der oberste Maßstab von allem sein?
Wunderbar, Herr Professor Splett, bis hierhin. Wir machen eine kurze Musikpause. Tod und Auferstehung ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung, liebe Zuhörer. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett. Er ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Tod und Auferstehung, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Splett von der Theologisch-Philosophischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Herr Professor Splett, Tod und Auferstehung. Tod haben wir jetzt sehr intensiv auch betrachtet. Nähern wir uns mal dem Begriff Auferstehung. Wenn wir das Wort sehen, müssten wir ja auch sofort mit unseren Vorstellungen eigentlich an Grenzen angelangt sein.
Das sind wir da wirklich, ja. Gucken wir also erstmal, wer oder was steht denn da auf? Im Glaubensbekenntnis als Auferstehung des Fleisches. Dann fragt man sich schon gleich, was ist es? Und da muss man einen Moment noch einen Schritt zurückgehen zum Tod. Wenn die Griechen gesagt haben, Tod heißt die Trennung von Leib und Seele. Der Leib zerfällt zum Leichnam und die unsterbliche Seele, die bleibt dann übrig. Demgegenüber stellt eben der biblische Glaube den Gedanken hin, nein, der Mensch ist nicht einfach ein Geist in einem Fleischorganismus, sondern der Mensch ist als Ganzer geistig, seelisch, leiblich. Da sagen wir auch besser Leib statt Körper. Und sodass mit der Auferstehung, mit der Betonung des Fleisches gemeint ist, ich bin nicht einfach bloß meine Seele, wie das beim Plato war, davon haben wir beim letzten Mal geredet, sondern der Mensch als Ganzer wurde von Gott geschaffen, der Mensch als Ganzer, er stirbt. Die Seele stirbt nicht, der Körper stirbt nicht, der Mensch stirbt. Und dieser Mensch als solcher, der verschwindet eben nicht ins Nichts, das ist jetzt der Glaube und die Hoffnung dieser Tradition, sondern als der, der er ist, als Ganzer, gerät er vor seinen Herrgott. Das ist das, was hier gesagt wird. Drum geahnt haben das schon die Griechen, wenn sie die Menschen die Sterblichen genannt haben. Die wussten auch, die Seele stirbt nicht. Die Götter sind unsterblich, die Tiere verenden, der Mensch stirbt. Er weiß, dass er stirbt, das trifft ihn, das schreckt ihn. Aber er selber ist es, der stirbt. Und von diesem wird jetzt gesagt, der verschwindet nicht ins Nichts, sondern, das meinte ich vorhin im Ausdruck Endgültigkeit, der kommt mit allem, was er ist, getan hat und ist jetzt vor seinen Gott. Deswegen, das hatten wir beim letzten Mal schon bedacht von Gabriel Marcel her, dass er sagt, eine Person sagen, ich liebe dich, heißt, du wirst nicht sterben, so lässt er eine Theaterfigur sagen. Und er meint damit nicht, dass die nicht stirbt. Denn in diesem Stück geht es darum, dass der Mann, um den es da geht, fallen wird, sobald sein Urlaub herum ist im Krieg. Sondern die Frage ist, wie liebe ich ein Wesen, von dem ich sage, von dir gibt es in 50 Jahren vielleicht Erinnerungen und Reste und Spuren, aber nicht dich. So liebt man ein Haustier. Ein Mensch ist er selbst. Und deswegen könnte man auch glatt sagen, anders als Marcel, jemanden lieben heißt sagen, du und ich, wir werden sterben. Und wir verbergen das auch nicht voreinander. Gerade dieses Wissen bewahrt einmal die Menschlichkeit unseres Miteinander. Es gibt dem Leben den Ernst und die Köstlichkeit des Einmaligen. Und es gibt ihm die Sinntiefe von Verheißung, weil wir nicht bloß enden, weil wir auch nicht bloß durch ein Tor durchgehen, eine Etage höher, in einfach Fortsetzung des Lebens, sondern dass wir auf das zugehen, was Endgültigkeit des Lebens hieß, dass das hineingehört. Und darum hat, meine ich, der Tod diese doppelte Seite. Einmal geht es um den anderen Menschen, einer geht und einer lässt den anderen gehen. Wer hat es schwerer? Wem ist es leichter? Das kann man endlos miteinander debattieren. Gönnt man dem einen, dass er weiterlebt? Gönnt man dem anderen, dass er an der Hand dessen stirbt, den er liebt, während der andere dann alleine sterben muss? Das kann man offen lassen. Aber es ist genau diese Frage, hier wird der wirkliche Ernst, meine ich, der Nächstenliebe deutlich. Ich darf nicht mehr leben, gönne ich dem anderen weiter zu leben? Oder nicht? Das wird hier ernst. Im Konflikt von Mensch zu Mensch. Dasselbe in der Spannung zu Gott hin. Wie gehe ich mit dem Schöpfer um, dass ich sage, also hier, das Leben hört jetzt auf. Was soll ich eigentlich damit? Warum wird mir das jetzt genommen? Gehe ich dann hin und sage, das ist ein großes Scheitern, es ist ein großes April-April? Oder tue ich das, so hat das in unserer alten Sprache geheißen, segne ich das Zeitliche? Nehme ich an, was er mir gibt und gebe ich ihm zurück? Der Dichter Bergengrün spricht mal vom Lehen, das Gott uns gibt. Und wir geben es zurück. Wir geben uns zurück, wir lassen uns wieder nehmen. Und die Endgültigkeit, in die das hineingeht, wir können doch nicht die Gültigkeit unseres Lebens beschreiben. Wir können eine Summe ziehen. Aber wer macht den Haken daran, um es so auszudrücken? Wer bewertet das Ganze? Das kann doch nur Gültigkeit geben, nicht was wir selber uns zurechtlegen. Das nennt dann die Schrift Gericht. Es ist von dem etwas missverständlichen Ausdruck des Lohns die Rede. Gemeint ist Annahme und Gutheißung, Anerkennung. Das ist gemeint. Wird man selbst aufgenommen, angenommen, das Buch ist geschrieben, die Schallplatte, so sagte ich vorhin, aufgenommen und jetzt kann man die Freude des göttlichen Hörers sein und das wäre Auferstehung. Wie das aussieht, was da genau passiert, dass es dann nicht um unsere Moleküle gehen muss, die jetzt ja schon dauernd uns sich austauschen und wechseln, das ist eine andere Sache. Darum sagt der Paulus, wir wissen es nicht, gesät wird ein sterblicher Leib, auferstehen tut dann ein pneumatischer Leib. Ein himmlischer Leib.
Ich denke, ganz klar, und nochmal zurück zu dem Punkt, müssen wir auch das Missverständnis leider auch ausräumen, das oft in den Köpfen besteht, wenn wir von Auferstehung sprechen, dass es nicht um eine Wiederbelebung geht.
Eben, überhaupt nicht, nicht? Sondern es, wir haben ja die Berichte von der Begegnung mit dem verklärten Herrn. Nun kann man daraus auch nur mit aller Vorsicht überhaupt etwas Konsequenzen ziehen, denn